Kultur denken. Der Podcast des IFK. Herzlich willkommen bei Kulturdenken, dem Podcast des IFK. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Dieses Mikrofon gebe ich aber sogleich weiter an meine Kollegin Hanna Ronsheimer, die die folgende Episode gestaltet hat. Erinnern Sie sich noch, wie es war, als Sie ein Kind waren? Erzählen Ihre Großeltern auch am liebsten von früher? Und bilden solche Erinnerungen überhaupt zuverlässig die Vergangenheit ab? Oder sind sie doch eher trügerisch oder zumindest subjektiv verfärbt? Auch die Kulturwissenschaft beschäftigt sich mit dem Thema Erinnern. Und auch in dieser wissenschaftlichen Perspektive ist das subjektive Erinnern zentral. Und es ist, wie Hanna Ronsheimer gleich herausstreichen wird, sogar das Spannende an diesem Thema.
Ich habe ein Haus im Südburgenland und wenn ich da hinausschaue auf meine Streuobstwiesen und auf meine Felder, ja, dann tue ich das im Bewusstsein, dass hier etwas verborgen sein könnte.
Wissenschaftlich erinnern.
Und ich habe vor vielen Jahren habe ich da herausgefunden, einfach weil ein Grab da war, im Boxdorf, so heißt das Dorf, gibt es ein Kriegsgrab, da liegen zwei Polen, zwei junge Polen, die am selben Tag erschossen wurden. Ja? 45, also bereits nach Kriegsende. Beide 18 Jahre alt. Und ich habe dann begonnen zu recherchieren, weil mich das interessiert hat, weil ich Polonist bin.
Sagt Martin Pollack, geboren 1944 in Oberösterreich. Er studierte Slawistik und osteuropäische Geschichte in Wien und Warschau. War Korrespondent des deutschen Nachrichtenmagazins Der Spiegel und literarischer Übersetzer. Und er ist Autor mehrerer eigener Bücher, ein Geschichtenerzähler und Geschichtenfinder.
Am Anfang hat niemand gewusst, was das Grab bedeutet. Dann habe ich gesagt, ja, aber das Grab wird ja gepflegt, das ist ja unglaublich schön gepflegt. Da muss ja einer, die kommen ja nicht aus Polen, dieses Grab zu pflegen. Dann stellt sie heraus, eine Nachbarin von mir, eine Dame um einiges jünger als ich, pflegt dieses Grab und ich habe sie dann gefragt, warum machen sie das? Hat sie gesagt, weil der eine von denen bei uns zu Hause gearbeitet hat. Das waren Zwangsarbeiter. Die wurden von den Russen, aus welchen Gründen auch immer, erschossen und wurden anfangs dort in einem Wald neben einem Weg begraben. Ja? Ein Unort der Erinnerung. Nichts soll mehr darauf hindeuten. Die Russen haben das so schlampig gemacht, dass nach, weiß nicht, ein paar Monaten schauten da schon Knochen raus. Jetzt hat natürlich die Bevölkerung gesagt, nein, das geht nicht. Also wir gehen da immer hinunter zur Kirche, das wollen wir nicht. Ja? Und die haben die dann ausgegraben und haben sie dann am Friedhof beigesetzt. Nicht? Also solche Dinge zeigen uns, wie häufig das war. Nicht? Und es sind zufällig oft, die uns auf die Spur bringen. Nicht? Da ist irgendetwas, was da nicht hergehört. Nicht? Wenn da ein menschlicher Fuß rausschaut, sage ich, der gehört da nicht hin, nicht in den Wald.
Martin Pollack steckt seine Nase gern in Dinge, die ihn nichts angehen. Zumindest dürften das jene finden, die diese Dinge, Gebeine, Verbrechen, Massaker, einst versteckt, kaschiert haben. Die Orte, an denen sie passiert sind, Massenerschießungen, Hinrichtungen, haben die Täter schließlich unkenntlich gemacht, Bäume, Blumen und Sträucher drauf gepflanzt, vielleicht sogar eine Straße oder einen Platz darauf planiert.
Das Beispiel Rechnitz kennen wir aus der Literatur, Elfriede Jelinek und so weiter, ich habe auch darüber geschrieben, dort haben wir eine Rede gehalten, nicht? Wo buchstäblich ein Schweigegelübde dem Ort auferlegt wurde vom Herrn Porci, dem großen Nazi.
Tobias Porci, geboren 1905 in Unterschützen, gestorben 1996 in Rechnitz, trat schon 1931 in die NSDAP ein, war ab 1938 unter anderem stellvertretender Gauleiter der Steiermark und ab 1940 SS-Oberführer. Wurde nach dem Krieg wegen seiner NS-Tätigkeiten zu 15 Jahren schweren Kerkers verurteilt, aber schon bald begnadigt und verbrachte sein Leben dann großteils in Rechnitz. Trat in die FPÖ ein, war Aufsichtsratspräsident einer Bank und pflegte wichtige politische Kontakte zur Landesregierung.
Und der hat gesagt, wir reden darüber nicht. Wir sagen nicht, wo dieses Grab, diese Totengrube ist. Und das hat auch funktioniert. Bis heute wird dort mit unglaublichen Mitteln, nicht mit wahnsinnigem Aufwand, forensisch und so weiter. Also da gibt es ja, die Technologie steht ja da nicht still, aber man hat es nicht gefunden. Nicht? Man hat es nicht gefunden. Und ich glaube, das belastet eine Gesellschaft. Ja? Also die Gesellschaft kann sich das nicht leisten, dass wir mit so einer Vergangenheit leben, ohne darüber zu reden, ohne darüber zu schreiben, ohne uns näher damit auseinanderzusetzen. Jetzt meine ich nicht, wir sollen uns nur der Vergangenheit zuwenden. Gott sei Dank, überhaupt nicht. Ja? Aber das heißt nicht, wir schauen voraus und alles hinter uns geht uns nichts mehr an. Das geht auch nicht.
Es sind diese Orte des demonstrativen Nichterinnerns, die Pollack faszinieren. Der auf Osteuropa spezialisierte Historiker hat viele Hinweise auf solche Orte, zum Beispiel in der Ukraine oder in Belarus. Orte, wo es während des Nationalsozialismus Massenerschießungen gegeben hat, wo immer noch anonyme Überreste im Boden liegen könnten. Nichts weist darauf hin, was hier passiert ist. 1992 fährt er in die Ukraine. Wie findet Martin Pollack Erinnerungsorte, die keine sein wollen?
Ich war mit einem Fotografen unterwegs, wir waren sozusagen auf der Suche nach jüdischen Spuren. Und da kamen wir hin und wieder zu Orten, und da haben wir schon gehört, da gibt es jetzt eine Gruppe von amerikanischen Juden, die suchen den Ort, den Unort, wenn man so will, wo ihre Verwandten, Brüder, Schwestern, Väter, Großväter ermordet wurden, und die liegen noch dort, ja. Und solche Orte haben wir dann besucht, haben auch mit den Leuten geredet, haben auch mit den Menschen der Umgebung gesprochen, nicht? Und das sind ganz ergreifende und unglaublich spannende Geschichten, die diese Menschen einander erzählen, ja. Die sind, fallen sehr auseinander. Also die Nachkommen, die aus Amerika jetzt gekommen sind, die haben einen völlig anderen Zugang, naturgemäß. Die Ukrainer sind auch bekannt für ihren Antisemitismus. Also die sind sehr misstrauisch gegenüber der lokalen Bevölkerung, nicht ganz zu Unrecht. Und umgekehrt haben die Menschen, die dort wohnen, betrachten diese Ankömmlinge aus dem Westen, die aus dem reichen Westen, nicht, die anders gekleidet sind, anders ausschauen und so weiter, betrachten sie auch mit Misstrauen. Wenn es passiert, dass die miteinander ins Gespräch kommen, was schon sprachlich meistens schwierig ist, außer einer von den Amerikanern kann noch Ukrainisch, es ergeben sich ganz, ganz spannende Begegnungen, und das haben wir auch erlebt. Und so sind wir auch relativ häufig zu solchen Orten vorgedrungen, nicht? Weil die Erinnerung an diese Orte, auch an Unorte, die mögen sichtbar sozusagen verschwunden sein. Ja, da sieht man nichts. Da ist ein Feld, da ist eine Wiese, da ist eine Waldlichtung, whatever. Sie sehen nichts mehr dort. Ja? Aber es gibt Erinnerungen an diese Orte, auch in der lokalen Bevölkerung. Das hat dann mit teilweise atavistischem Glauben zu tun, nicht? Da gehen Tote um und so weiter und so fort. Da gibt es unglaublich viele Legenden, die auch irgendwo oft einen realen Grund haben, nicht? Aber diese Orte, wenn man mit den Menschen spricht, sich auf sie einlässt, dann kommt man auch zu diesen Orten, nicht? Das ist nicht meine Erfindung, da gibt es wichtige Menschen, Patrick Debois, ein französischer Priester, der jahrelang durch die Ukraine gereist ist, auf der Suche nach solchen Orten.
1985 schreitet der Filmemacher Claude Lanzmann in seinem Film Shoah mit einem polnischen Bauern über eine Waldlichtung. Und der alte Mann fängt an zu erzählen. Hier war es, weiß er. Genau hier sei es passiert. An anderen Orten erzählt man sich Geschichten, die auf den ersten Blick abergläubisch wirken mögen. Vielleicht weiß auch niemand mehr etwas Genaues. Eben nur, dass etwas war.
Natürlich ist es fein, wenn wir noch Zeitzeugen haben und wir können den befragen. Ist wie zum Beispiel, was ich erzählt habe in der Ukraine. Da gibt es einen Bauern, uralt, über 90. Und er sagt, ja, ich weiß ganz genau, ich war ja damals dabei, ich war ein kleiner Bub, habe da irgendwo zugeschaut, habe mich da versteckt, was der Teufel will. Und ich kann euch den Ort zeigen, nicht? Das passiert, das gibt's noch, das sind Glücksfälle, nicht? Aber sehr oft ist ja niemand mehr da, nicht? Aber es gibt ja andere Mittel, nicht? Es gibt doch Erinnerungen, es wurde festgehalten. Es gibt Skizzen, die irgendwann nach dem Krieg angefertigt wurden, um diese Stätten zu lokalisieren. Hier war es, nicht?
Ein Erinnerungsort braucht kein Mahnmal, damit sich Menschen an etwas erinnern. Es ist vielleicht eher umgekehrt. Gäbe es ein Mahnmal, würde öffentlich an die Opfer erinnert, dann wäre die Erinnerung möglicherweise weniger belastend für die Menschen, die hier heute leben.
Eines meiner Motti ist, dass wir einander alle Geschichten heute erzählen können. Ja, schmerzhafte und auch schöne Geschichten. In meinem Fall ist es leider schmerzhaft, ich stamme aus einer Familie, Nazi-Familie, nicht? Aber ich glaube, wir müssen heute einander, um einander verstehen zu können, ja, den Nachbarn, dass wir denen das erzählen müssen, nicht? Anders gibt es keine Verständigung meines Erachtens. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch für mich selbst. Wer bin ich selbst? Nicht? Ich bin der Sohn eines Kriegsverbrechers, der auch Morde auf sich geladen hat und so weiter und genau das gemacht hat, worüber wir hier jetzt sprechen. Und da finde ich, das darf nicht sein, das dürfen wir nicht zulassen. Das widerspricht auch unserem Denken, widerspricht unserer Kultur und so weiter und so fort.
Martin Pollack stammt aus dem oberösterreichischen Bad Hall. Er ist der Sohn des SS-Sturmbannführers Dr. Gerhard Bast, Mitglied der Gestapo, der nach dem Krieg auf der Fahndungsliste für Kriegsverbrecher geführt und 1947 bei seiner Flucht über den Brennerpass von seinem Schleuser erschossen wird. Martin Pollacks weitere Familie bleibt dem nationalsozialistischen Gedankengut ihr Leben lang treu. Den namenlosen Opfern der NS-Zeit ihre Identität wiederzugeben, ist ihm nicht nur ein wissenschaftliches, sondern auch ein persönliches Anliegen. Er fühle sich aufgrund seiner Familiengeschichte mitverantwortlich. Die Geschichte seines Vaters hat er unter dem Titel »Der Tote im Bunker – Bericht über meinen Vater« aufgeschrieben. Das Buch gilt als Meilenstein in der Erinnerungsliteratur. In einem anderen Buch beschreibt Martin Pollack das Schicksal seiner Großtante Pauline Drolz, geborene Bast. Die einzige aus der Familie, die keine Nazi-Sympathisantin gewesen sei. Sie wurde 1945 in ihrem slowenischen Heimatdorf Laschko, zu Deutsch Tüffer, von Partisanen verhaftet, interniert und ist mit ihren 70 Jahren wohl in einem kommunistischen Konzentrationslager gestorben. Ihr Grab hat man nie gefunden. Pollack vermutet, dass sie, wie viele andere Opfer der slowenischen Partisanen, irgendwo am Areal des Schlosses oder dem nahegelegenen Friedhof verscharrt wurde. Der Vater ein Täter, die Großtante ein Opfer. Pollack legt zwei sehr persönliche Geschichten vor. In den Kulturwissenschaften wäre so etwas lange Zeit unmöglich gewesen, erinnert sich der Soziologe Nathan Schneider.
Es ist subjektiver geworden, es ist persönlicher geworden. Vor 30 Jahren hat man gerade angefangen, konzeptuell zu arbeiten. Meiner Meinung nach waren die Kulturwissenschaften sehr, sehr viel mehr theoretisch aufgeladen. Das heißt also, man konnte sie auch viel schwieriger verstehen für Außenstehende. Die Kulturwissenschaft musste sich da auch irgendwie ihr eigenes Feld erobern. Und wie erobert man sich ein eigenes Feld? Man macht sich unverständlicher.
Nathan Schneider wurde 1954 in Mannheim in eine jüdische Familie geboren. Seine Eltern sind aus Polen stammende Holocaust-Überlebende. Heute lebt er in Israel und unterrichtet an der Akademischen Hochschule in Tel Aviv.
Und es wurde da ungeheuer viel mit hoher Theorie gearbeitet, ob das jetzt Derrida und Benjamin und all diese wahnsinnig wichtigen Theoretiker sind. Und je verschlüsselter die Texte waren, desto besser war es. Man musste natürlich auch in der Akademie um seinen Platz kämpfen. Und das ist einer der Wege, für die man irgendwie Platz macht, indem man, wie gesagt, hochtheoretisch, konzeptuell und so arbeitet, dass man, es handelt sich um Wissenschaft, also auch Kulturwissenschaft. Also wir schreiben jetzt nicht irgendwie ein gehobenes Feuilleton, sondern wir machen Wissenschaft, sonst wären wir ja nichts anderes als gut ausgebildete Feuilletonisten oder Feuilletonistinnen. Das geht ja nicht. Ne? Dafür kriegt man ja keine Professur, um Feuilleton zu schreiben oder gute Radio-Features zu machen. Ich glaube, das ist heute ein bisschen anders. Ne? Das ist also die Leute, die in den Kulturwissenschaften heute arbeiten, sind sehr, sehr viel selbstbewusster auch. Ne? Man muss sich nicht mehr seinen Platz in der Universität irgendwie oder in den Forschungsinstituten erkämpfen. Der ist da. Und in dem Moment, wo der Platz da ist, kann man die ganze Sache etwas lockerer angehen auch. Das heißt, man kann verständlicher schreiben, man kann verständlicher sprechen, man kann vor allen Dingen auch eine gewisse Subjektivität, die ungeheuer wichtig ist, die ja gerade auch in meiner Arbeit über die Biografien der Menschen kommt, kann man irgendwie ins Spiel bringen, ohne dass man gleich als unwissenschaftlich oder als Feuilletonist irgendwie beschuldigt wird. Das war ja, vor 30 Jahren wäre das eine Beleidigung gewesen. Das ist ja keine Wissenschaft, das ist Feuilleton. Heute ist es keine Beleidigung mehr. Heute würde sich, glaube ich, jeder Kulturwissenschaftler darüber freuen, dass er als Feuilletonist beschimpft wird irgendwie.
In seinem Buch »Fluchtpunkte der Erinnerung« über die Gegenwart von Holocaust und Kolonialismus, erschienen 2022, beschäftigt Schneider sich mit einer Diskussion, die im sogenannten zweiten Historikerstreit kulminierte. 2020 sollte der kamerunische Historiker Achille Mbembe, einer der wichtigsten Theoretiker des Postkolonialismus, die Eröffnungsrede der Ruhrtriennale halten. Wurde nach Protesten aber wieder ausgeladen. Mbembe, so der Vorwurf, habe den Staat Israel auf antisemitische Weise kritisiert und verharmlose mit seinen Aussagen den Holocaust. Mbembe wehrt sich gegen diesen Vorwurf. Er sieht sich in ein völlig falsches Licht gerückt. Viele Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt, auch aus Israel, bekundeten ihre Solidarität mit Mbembe. Unbestritten aber ist, dass Menschen aus ehemaligen Kolonialländern einen anderen Blick auf die Geschichte haben als viele Europäerinnen. Israel wird auch als kolonialer Staat wahrgenommen und kritisiert. Und der europäische Kolonialismus des 19. und 20. Jahrhunderts hat gigantisch viele Opfer gefordert, deren Nachkommen teilweise die Einzigartigkeit der Holocaust-Verbrechen in Frage stellen. Und nicht zuletzt verändert auch die Globalisierung die nationalen Erinnerungskulturen. Zugewanderte haben andere Geschichten, Erfahrungen, Prägungen. Nathan Schneider untersucht in seinem Buch, wie der postkoloniale Diskurs die Sicht auf den Holocaust verändert. Und er versucht, von den Erfahrungen der Leute auszugehen, ohne dabei in essentialistische Identitätspolitik zu verfallen. Wenn ich verstehe, dass ich von meinen eigenen Erfahrungen her argumentiere, dann kann ich gleichzeitig verstehen, dass das auch bei anderen so ist. Schneiders Fazit? Eine Geschichte des sowohl als auch. Eine Geschichte, die das Schwarz-Weiß-Sehen von Opfer und Täter, Kolonialisierten und Kolonisierern aufbricht. Eine vielleicht beispielhaft komplexe und widersprüchliche Figur in dieser Hinsicht war für Nathan Schneider der Denker Albert Memmi, geboren 1920 im französisch besetzten Tunis. Memmi war Zionist, gleichzeitig arabischer Jude und Franzose. Memmi sah in der Gründung Israels eine Notwendigkeit, wollte selbst aber nicht dort leben. Stattdessen ging er 1956 nach Frankreich. Er schrieb und dachte Französisch, er kritisierte die postkolonialen Staaten wie Marokko, Algerien und Tunesien als reaktionär. Er war einfach schwer einzuordnen, meint Schneider, und das sei gewinnbringend.
Albert Memmi, warum hat er mich so fasziniert? Weil Albert Memmi eine tragische Figur ist. Er ist während meines Schreibens gerade gestorben auch, knapp 100 Jahre. Er hat wirklich das Jahrhundert gelebt. Er war oder wollte sein gleichzeitig Jude, Araber, Franzose, ist bei allen drei Dingen, wie er selbst gesagt hat, gescheitert, konnte weder nur Jude, weder nur Araber, nur weder Franzose sein, obwohl er auf Französisch geschrieben hat. Und was mich natürlich an Memmi auch so fasziniert hat, ist, dass er sowohl soziologische Theorie als auch politische Schriften, als auch Romane geschrieben hat, die zum Teil autobiografisch sind.
Auch die Historikerin Karin Harasser, Direktorin des IFK, hat ein Buch mit persönlicher Konnotation geschrieben. Es heißt Suraso, Monika und Hans Ertel, eine deutsche Geschichte in Bolivien. Es geht, kurz gefasst, um transatlantische Verlängerungen nationalsozialistischer Karrieren, die bekannte Rattenlinie. Der Nazi Hans Ertel, Filmemacher und Freund von Leni Riefenstahl sowie Kameramann für den NS-Kriegsgeneral Erwin Rommel, wandert nach dem Krieg, wie viele Nazis, nach Südamerika aus. Er wird Rinderzüchter auf einer Farm in Bolivien und bewegt sich dort im Kreis einer rechtsdeutschen Kolonie rund um seinen neuen Freund und Nachbarn, dem Altnazi Klaus Barbie, ein ehemaliger SS-Mann und Gestapo-Chef von Lyon. Der wiederum war wohl wesentlich an der Ermordung der Tochter Hans Ertels beteiligt, Monika Ertel, Mitglied der bolivianischen Guerilla-Bewegung rund um Che Guevara. Sie wird 1973 von bolivianischen Sicherheitskräften erschossen. Klaus Barbie war zu der Zeit Geheimdienstberater des bolivianischen Diktators Hugo Banzer und erhält auch weiterhin Verbindungen zu Alt- und Neonazi-Strukturen in Europa, zum Beispiel nach Kufstein, dem Heimatort von Karin Harasser. Dort nämlich wohnte bis zu seinem Tod 1982 der ehemalige Wehrmachtsoffizier Hans-Ulrich Rudel, der als einer der Strippenzieher des Nazi-Exodus nach Lateinamerika angesehen wird und der auch Josef Mengele zur Flucht verhalf. Und auch die Tochter von Klaus Barbie lebte in Kufstein.
Solche Bücher wären vor 30 Jahren überhaupt nicht möglich gewesen. zu wenig Theorie, zu persönlich, zu sehr auf Autotheorie bedacht. Heute geht das. Und ich glaube, dass auch das eine neue Form von Schreiben ist, die jetzt langsam anerkannt wird. Ich möchte ein Beispiel nehmen aus diesem wunderbaren Buch von Karin, Seite 145, die Kufstein-Connection. Kufstein ist überschaubar. Es lebten da in den 70er Jahren nur ungefähr 15.000 Menschen. Warum hatte ich trotz Geschichtsstudium sogar mit Spezialisierung auf Zeitgeschichte von allem dem keine Ahnung gehabt? Das Wissen um den blinden Fleck vergrößert sich mit jedem Detail. Und ich erinnere mich nun äußerst verschwommen daran, dass ich als Kind und so weiter und so weiter. Das ist ganz wunderbar. Also ich habe mich in dem Buch, das ich geschrieben habe, nicht so weit rausgetraut, wie Karin das gemacht hat. Und das habe ich von dir jetzt gelernt, dass man sich das trauen kann, weil meine Kindheitserinnerung aus Mannheim in den 50er Jahren als jüdischer Junge in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft, die gleichzeitig demokratisch war, sind natürlich auch prägend für mich gewesen, für alles das, was ich hinterher geschrieben habe. Das heißt also, ohne das Ich geht's eigentlich gar nicht mehr. Und das kann so eine Antwort sein zu dem ChatGPT.
ChatGPT, die künstliche Intelligenz, das Programm, das vielleicht bald Journalismus und auch Geisteswissenschaft übernehmen kann. Schneider sieht die Subjektivierung in den Kulturwissenschaften als positive Entwicklung, als eine Gegenbewegung gegen den Algorithmus.
Ich experimentiere unheimlich gern mit ChatGPT und habe vor ein paar Tagen ein Essay schreiben lassen, wo ich das Programm gebeten habe, über Karin Hassauers Theorien zusammen mit Donna Haraway was zu schreiben. 10 Sekunden später war ein schönes Essay da. Dann habe ich gesagt, dann schränkt das noch ein bisschen ein und bring Mannheims Theorie der Wissenssoziologie noch mit rein und bring das mit dem situativen Wissen von Haraway irgendwie zusammen. 15 Sekunden später war das Papier da.
ChatGPT kann also fleißig zusammentragen. Es greift auf ein unendlich großes digitales Gedächtnis zurück. Aber dieses eher konfuse, emotionsbeladene, persönliche Erinnern, das gelingt noch nicht. Das persönliche Erinnern ist für Schneider nie falsch oder richtig, sondern schlicht etwas, das Menschen prägt und das man mit einbeziehen sollte, wenn man sich mit gesellschaftlichen Dynamiken beschäftigt.
Es geht mir darum, wie Erinnerung in sozialen Bewegungen eingeschaltet ist, was Akteure und Akteurinnen machen in verschiedenen Bewegungen, wie Diskurse aufgefasst werden. Ich habe ja eine Studie gemacht über die Konfrontation zwischen der Erinnerung an die Shoah und die Erinnerung an Kolonialismus, also der postkolonialistische Diskurs. Und das ist auch das Thema, worüber ich hier im IFK geforscht habe, also die Schnittstellen zwischen jüdischen Studien und postkolonialistischen Studien. Und es geht mir vor allen Dingen immer darauf zu sehen, wie Leute über ihre Biografien her die Welt irgendwie verstehen, weil ich also als Soziologe davon ausgehe, dass wir in einer Welt leben, in der es eigentlich keinen gemeinsamen Nenner mehr gibt, sondern es geht darum, wie wir mit unseren Biografien in die Welt steigen sozusagen und dann versuchen, die Welt zu interpretieren, also auch politisch zu interpretieren. Also um Wahrheit geht es mir da überhaupt nicht, ne? Sondern eher, sagen wir mal, um das Gespräch über die Wahrheit.
Martin Pollack hat sich das Buch von Karin Harasser bereits bestellt. Und wer weiß, vielleicht treibt es ihn nach der Lektüre ja doch noch nach Südamerika, dem unerreichten Zielkontinent seines verstorbenen Vaters.
In meinem Fall, mein leiblicher Vater, der 47 ermordet wurde auf der Flucht, Kriegsverbrecher, der wollte nach Paraguay gehen. Nicht? Also wir sind ja auch gut beraten, uns das anzuschauen. Das gibt ja diese Beziehungen. Nicht? Da wurde viel zu wenig drüber geschrieben, da wurde auch viel zu wenig drüber geforscht. Nicht? Man sagt, ja, Lateinamerika, Argentinien, Eichmann und so weiter. Nicht? Da gibt es ein paar so Geschichten. Aber wie das wirklich funktioniert hat, auch wie diese Gesellschaften dort funktioniert haben, zum Beispiel das Zusammenleben von jüdischen Flüchtlingen und Nazi-Flüchtlingen, wie das in diesen Ländern, die ja dann wieder eine eigene Kultur hatten und eigene Geschichte hatten, wie das funktionierte, das ist ja unglaublich spannend. Das ist ja unglaublich spannend, nicht? Aber bei uns endet es, in meinem Fall endet es einfach wirklich biografisch, weil mein Vater ermordet wurde, bevor er nach Paraguay kam, nicht? Okay, dann ist er hier geblieben, wurde hier umgebracht, hier begraben. Aber in vielen Fällen war das ja nicht so. Nicht? In vielen Fällen sind ja die Leute hinübergegangen. Und da war es spannend zu sehen, wie haben sie sich verändert, wie hat sich ihre Umgebung verändert. Nicht bei diesem Fall Ertl oder wie die heißen, nicht Vater und Tochter. Die Tochter hat sich dann den Guerilleros angeschlossen. Nicht? Das sind ja unglaublich spannende Bezüge, die wir eben ohne Kolonialgeschichte überhaupt nicht mehr verstehen können.
Die Kulturwissenschaft der Erinnerung zwischen der Ich-Erzählung, postkolonialen Bewegungen und den Herausforderungen einer multikulturellen Gesellschaft, in der Erinnerungsorte und Familiengeschichten mit der offiziellen Nationalgeschichte der Wahlheimat oft gar nichts mehr zu tun haben. Siehe syrische oder afghanische oder auch afrikanische Flüchtlinge und Migranten. Die Geschichten gehen uns jedenfalls nicht aus. Wir müssen sie nur erzählen.
Und damit endet eine weitere Folge von Kulturdenken zu einem ganz zentralen Thema der Kulturwissenschaft, nämlich dem Erinnern. Gestaltet und gesprochen hat Hanna Ronsheimer. Kulturdenken ist der Podcast des Internationalen Forschungszentrums für Kulturwissenschaften der Kunstuniversität Linz in Wien, dem IFK. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren, wenn er Ihnen gefällt, weiterempfehlen und wenn Sie mit uns in Kontakt treten und uns Feedback hinterlassen. In jedem Fall, auf bald!